Ja, ganz herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Und die Schüler dürfen jetzt in ihr Programm gehen, genau, mit Esti zusammen. Genießt sie. Ja, ganz herzlichen Dank, Susanna. Ich finde, Susanna macht das immer so genial. Man merkt irgendwie, dass sie vom ERF geprägt ist, ihr Arbeitgeber. Das färbt irgendwie ab. Sie ist so eine Medienfrau erste Güte. Wir sind ja mitten in einer Serie über die Hauptperson des christlichen Glaubens, über Jesus Christus. Und bei der ersten Predigt dieser Serie vor 2 Wochen haben wir gesehen, Jesus kam und sagte, das Reich Gottes ist angebrochen. Und mit Jesus ist also dieses Reich von Gott in diese Welt hineingebrochen. Und es ist, seither bricht es immer mehr und mehr in diese Welt hinein. Und das heißt also, wenn wir von Jesus reden, dann reden wir auch immer vom Reich Gottes, weil es untrennbar miteinander verbunden ist. Und der heutige Bibeltext zeigt uns etwas von diesem neuen Reich, und zu dem Jesus uns alle, jeden Menschen einlädt. Im Text geht es darum, wir haben es gehört, wie Jesus Menschen dient, wie er übernatürlich hilft. Er heilt, befreit einen Besessenen, heilt eine kranke Frau. Und spannend finde ich, dass er das an einem Sabbat tut. Da könnte man jetzt auch noch viel darüber sagen. Ich möchte aber vor allem jetzt das herausstreichen. Der Sabbat, das war ein heiliger Ruhetag und war für die Juden der Wochenhöhepunkt. Hat Freitagabend begonnen bis Samstagabend. Und doch ein kleiner Einschub. Ganz am Schluss haben wir gehört, als es Abend wurde, haben sie ganz viele Kranke und Besessene gebracht, weil dann war der Sabbat fertig. Dann durfte man wieder heilen. Und eigentlich hat Jesus etwas gemacht, was in den Augen der Schriftgelehrten nicht okay war. Aber das war ja nicht für ihn nicht relevant, weil das war nicht Gottes Gebot. Und der Sabbat war also der Wochenhöhepunkt der Juden. Da konnten sie ausruhen, hatten sie Zeit für Gottesdienst, sie hatten Zeit für die Familie. Das war das Beste, was die Juden zu bieten hatten. Und jetzt kommt Jesus an diesem Sabbat und multipliziert dieses Gute des Sabbats um ein Vielfaches, indem er Wunder tut und Menschen heilt. Wenn wir diese Geschichte hören, kommt bei uns vielleicht auch die Frage auf, ja gut, da kommen böse Geister vor, so Sofortheilungen, auch Dämonenaustreibungen, ja, ist das wirklich alles so passiert? Vielleicht denkt das der eine oder andere so. Und wenn das so geschehen ist, warum erlebe ich dann diesbezüglich nicht mehr? Angesichts davon auch, dass Jesus gesagt hat, dass wer mir nachfolgt, der wird auch solche Dinge tun, ja noch größere Dinge. Also um solche Fragen geht es auch heute Morgen, die haben auch Platz in der Predigt. Gut ist jetzt aber schon, wenn wir jetzt nicht hingehen und diese Geschichte als Märchen, die Märchenschublade ablegen, so denken, ja, Märchen, also das würde ich nicht empfehlen, sondern dass wir uns fragen, was kann der Text mit mir machen? Wo kann er vielleicht sogar mein Weltbild verändern? Und zuerst wollen wir der Frage nachgehen, was war denn jetzt das Besondere dieser Geschichte für die Menschen damals und was kann sie auch mit uns machen? Auffallend ist auch, dass im Vers 27 die Reaktion der Menschen ziemlich heftig war. Wörtlich heißt es, und sie entsetzten sich alle, nachdem Jesus diesen Mann von dem Dämon befreit hat. Sie entsetzten sich, sie waren schockiert. Also sie waren enorm baff, denn ist der Laden runtergegangen. Das hat ihren bisherigen Erfahrungshorizont total gesprengt. Also mit dem hätten sie nie im Leben gerechnet. Ja, und warum nicht? Weil der Normalzustand damals war, dass relativ viele Menschen, die hatten damals dämonische Besessenheiten. Wenn wir das Neue Testament lesen, fällt das auf. Und das war ihr Normalzustand. Und einige Familien konnten dann diese betroffenen Personen irgendwie durchtragen. Andere waren so schlimm betroffen, die konnten nicht mehr im Dorf sein, die mussten ausgeschlossen werden und hausten irgendwo für sich. Das war ihr Erfahrungshorizont. Ich habe mich auch schon gefragt, warum hat es zur Zeit des Neuen Testamentes so viele besessene Menschen? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Also heute sieht man, fällt es ja viel weniger auf oder vielleicht fast gar nicht. Warum ist das so? Nun, eine mögliche Erklärung ist, dass Gott es damals zuließ, dass Dämonen so aktiv wurden, damit nachher Jesus seine Macht umso mehr zeigen konnte, seine Autorität, seine Vollmacht. Das ist eine mögliche Erklärung. Ich weiß nicht, ob das jetzt das genau die Erklärung ist. Auf jeden Fall waren die Menschen hilflos gegenüber diesen Geistern. Und ihr Erfahrungshorizont war damals eben auch, dass Fieber eine gefährliche Krankheit war. Man konnte sterben damals an Fieber. Und somit war also die Schwiegermutter von Petrus, die war bedrohlich krank, vielleicht sogar lebensbedrohlich. Und jetzt kommt Jesus und stellt ihren Normalzustand völlig auf den Kopf. Da wird alles ganz anders. Da, wo sie hilflos waren, hat er Vollmacht. Und darum haben die Leute so gestaunt. Und Jesus tat es nicht nur zweimal, sondern immer und immer wieder. Immer wieder. Und so strömten die Massen zu ihm. Sie suchten ihn, obwohl er das gar nicht wollte eigentlich, diese Massen. Darum sagt er manchmal auch, sag nichts von mir. Oder wenn ihn jemand geheilt hatte, sagte er, sag es nicht weiter, weil er nicht Massen wollte. Er wollte die Herzen. Also Jesus durchbricht die Normalität der Menschen. Immer wieder. Man könnte vielleicht sogar sagen, um Jesus herum gab es einen Bereich mit einer neuen Normalität. Eine neue Normalität. Es war ein Leben letztlich ohne Fremdbestimmung und sogar ohne Krankheit. Das waren Zeichen des neuen Reiches, das mit ihm angebrochen ist und in diese Welt hinein drängt. Ein Leben mit Jesus ist darum so anziehend. Auch darum, weil bei ihm eine andere Normalität herrscht als in der Welt ohne Gott. Nun, was können wir vom heutigen Text für uns lernen? Oder anders gesagt, was wollen diese Wundergeschichten mit uns machen? Vielleicht wollen sie, dass du und ich, dass wir unser bisheriges Normal hinterfragen. Das, was für uns üblich ist, das, was für uns normal ist, was wir gelernt haben, die Erfahrung, das ist einfach so. Das hat man akzeptiert. Wo gibt es Dinge bei uns, die nicht so toll sind? Vielleicht Charaktereigenschaften, Gewohnheiten oder Verletzungen, emotionale Hindernisse, Bindungen, Beziehungen, die uns schaden, zu schaffen machen. Und oft fällt einem das ja irgendwie gar nicht so rasch auf, weil es eben unser Normalzustand ist. Daran haben wir uns so gewöhnt. Das ist einfach so, es geht nicht anders. Und jetzt hören wir Geschichte von Jesus und müssen sagen, ja, vielleicht geht es doch anders. Vielleicht doch. Vielleicht möchte Jesus, dass wir ihm zutrauen, dass er eine neue Realität schaffen kann. Dass wir uns nach diesem neuen, nach einem neuen Normal ausstrecken. Und das kann auch heißen, dass wir unsere möglicherweise vorhandene Lethargie überwinden und sagen, jetzt gehe ich in die Seelsorge. Oder jetzt mache ich eine Therapie. Und auch wenn es was kostet, wenn es Geld und Zeit kostet, ich ärmel nach hinten und jetzt mache ich einfach mal. Es ist aber auch oft so, dass wir diese neue Normalität nicht aus uns heraus herbeiführen können. So schön das auch wäre. Es ist sogar meistens, also oft, sehr oft so, dass wir das nicht aus uns heraus können. Und dann haben wir eigentlich keine andere Möglichkeit als vor Gott kommen und ihm in den Ohren liegen, zu ihm schreien und bitten, dass er eingreift, dass er ein Wunder tut. Und dabei müssen wir uns bewusst sein, Gott ist souverän. Wir können ihn nicht zwingen mit unseren Gebeten. Er muss auch nicht uns in diesem Sinne helfen. Er ist Gott, er ist souverän. Und er hat einen Plan für uns, der bis in die Ewigkeit geht. Und manchmal haben wir den Eindruck, Gott muss mir die Not abwenden. Ich bin gerade an einem Buch am Lesen von Michael Kotsch. Einige kennen ihn ja, er ist ein beliebter Referent bei uns. Ein Buch mit 22 Biografien drin, so Teilbücher. Und ich finde es so genial. Das ist so wunderbar, so eindrücklich, was das für Gottes Frauen und Gottes Männer sind, wie die gelebt haben. Aber wisst ihr, die haben so viel Not erlebt. Ich glaube, das war Bodelschwing. 4 Kinder sind dem gestorben innerhalb von 13 Tagen. 4 Kinder, 13 Tagen. Aber der Mann hat so an Gott festgehalten und er hat sich so von Gott prägen lassen, der hat Großes bewirkt. Also wir können nicht die Erwartung haben, dass Gott immer unsere Not wegnimmt. Das können wir nicht. Aber wir können ihm in den Ohren liegen. Und das kann bereits der Anfang sein von einem wichtigen Prozess, wo wir ihm unsere Not bringen, unseren Zerbruch, das, was er heilen soll, dass es eben ein erster Schritt ist in der Verarbeitung. Am Anfang haben wir die Frage gestellt, warum erlebe ich oder wir nicht mehr von diesem neuen Normal um Jesus, von diesem anbrechenden Reich Gottes? Vielleicht stellst du dir diese Frage auch. Aber ich frage mich dann auch andererseits, stimmt das denn überhaupt, dass wir kaum was von diesem neuen Normal erleben? Ist das wirklich so? Könnte es nicht sein, dass wir es nicht richtig wahrnehmen? Wenn Jesus sagt, dass die Jünger werden gleiche Wunder tun, ja noch größere als er selber. Und Jesus hat Tote auferweckt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen Toten auferweckt hat. Es könnte ja sein. Aber wenn ja, dann wäre ich mega interessiert, diese Geschichte zu hören. Aber ich vermute mal, wahrscheinlich eher nicht. Aber wisst ihr, was größer ist als das? Wenn ein Mensch ins ewige Leben kommt, das ist größer als einen Toten aufzuwecken, weil der stirbt ja wieder. Also das dürfen wir auch nicht da die Relationen verwischen. Und ich muss auch sagen, zwischendurch höre ich effektiv auch von Heilungswundern. Sogar in unserer Gemeinde habe ich das schon gehört. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben auch als Leitungsteam schon für Kranke gebetet, die zum Teil sogar jetzt anwesend sind, die nachher eine spürbare Besserung erlebten, einige sogar gesund wurden. Also das ist auch vielleicht nicht an der Tagesordnung, aber es kommt auch vor. Aber was vielleicht noch wichtiger ist es denn nur ein Wunder von Gott, wenn Gott sofort heilt, so Spontanheilung, sagen wir dem. Ist es nur dann ein Wunder? Oder ist es auch ein Wunder, wenn Gott durch Ärzte heilt, durch die moderne Medizin? Und ich muss sagen, das ist auch dann ein Wunder. Nicht nur, wenn das Bein, zack, ist es länger geworden, dann ist es von Gott ein Wunder. Und wenn es anders ist, über die Ärzte dann nicht. Also ich sehe das nicht so. Und das sieht man auch daran, zwei Menschen können die gleiche Krankheit haben, im gleichen Spital sein, von den gleichen Ärzten betreut werden, einer stirbt und der andere überlebt. Und genau das ist ja Michael Kotsch passiert, als er schwer krank im Spital lag. Jemand im Zimmer, der die gleiche Krankheit hatte, ist gestorben und er hat überlebt. Und vor zwei Wochen haben wir gesehen, dass Gott dieses neue Reich anbrechen lässt in die Welt hinein durch Menschen. Er hat Menschen mit hineingenommen und sagt, ich will durch euch, durch dich will ich dieses Reich anbrechen lassen. Und das heißt ja eben auch, Gott wirkt durch Menschen. Und nur weil Menschen am Werk sind und gute Arbeit geleistet haben, heißt es eben nicht, dass Gott unbeteiligt ist. Gott wirkt durch Ärzte. Und doch ist es so, dass das Reich Gottes noch nicht vollständig ist in diese Welt hinein. Es bricht herein, aber ist noch nicht vollendet. Und das bedeutet auch, dass Schmerz und Leid leider immer noch Teil sind von dieser neuen Normalität. Wir sind in einer Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Dieses Reich ist schon jetzt erfahrbar und es bricht hinein. Aber es ist noch nicht vollendet. Es hat immer noch Bereiche, die noch nicht bewegt sind und belegt sind von dieser neuen Normalität. Und so sehr wir auch an diese neue Normalität glauben und uns danach ausstrecken, und das tun wir hoffentlich, so wird es doch immer wieder auch Bereiche haben, wo wir Schweres erleben und Enttäuschungen. Aber es ist schon so, ich muss sagen, es gibt Christen, die erleben mehr Heilungen, Krankenheilungen, weil sie mehr damit rechnen und weil sie mehr daran glauben und auch entsprechend beten. Die erleben auch mehr. Also das finde ich ist eine Tatsache. Jesus sagt ja auch, dir geschehe nach deinem Glauben. Also ein Stück weit ist der Glaube auch relevant. Man kann das natürlich auch missbrauchen. Und wenn du nicht geheilt wirst, hast du zu wenig Glauben. Oder das ist natürlich dann schräg. Ich habe schon Leute gehört, die sind in eine Depression gefallen, weil sie gedrückt wurden. Du musst mehr glauben. Also da muss man auch die Balance haben. Aber es gibt Leute, die erleben wirklich mehr, weil sie mehr daran glauben. Und ich frage mich, könnte es sein, dass wir in diesem Bereich noch etwas unterbelichtet sind? Dass wir in diesem Bereich noch Land einnehmen könnten? Ich komme dann am Schluss nochmal darauf. Aber selbst die Christen, die glauben, dass Gott alle Krankheiten heilen kann, es gibt Christen, die das glauben, die erleben, dass es eben nicht passiert. Es werden nicht alle gesund. Und einige sterben trotz intensivstem Gebet, trotz großem Glauben, sterben. Aber dennoch lohnt es sich, wenn wir diese Offenheit haben für diese neue Normalität, für das Wirken von Jesus, dass wir uns nicht zurückbinden lassen, dass wir uns ausstrecken. Nun, um diesen Pflug noch etwas weiter runterzulassen, möchte ich nochmal zurückgehen zu dem Mann in der Geschichte, der geheilt wurde, befreit wurde von dem bösen Geist. Was meint denn die Bibel mit so einem bösen Geist? Man könnte dem auch Dämon sagen. Dämon, das ist ein gefallener Engel, der hat sich in der Rebellion von Satan, diesem Satan angeschlossen gegen Gott und ist dann von Gott abgefallen und wurde von einem wunderbaren Engel zu einem finsteren, dunklen Engel, also Dämon kann man sagen. Und ein Kommentar sagt jetzt oder definiert das so: Ein böser Geist, das bezeichnet eine Macht, die einen Menschen von innen heraus in einer Weise besetzt und bestimmt, dass dieser keine Gewalt mehr über sich hat. Das Bewusstsein seiner selbst verliert, fremde Stimmen aus ihm sprechen und er selbst zu schädigenden Handlungen neigt. Und das ist jetzt eine Extremform der Besessenheit, wahrscheinlich die extremste Form, die es gibt. Es gibt auch noch abgeschwächte Ebenen natürlich. Aber wir sagen jetzt vielleicht, ja gut, das war damals. Oder? Die hatten noch nichts anderes gekannt. Die haben daran geglaubt. Die wussten es nicht besser. Heute sind wir aufgeklärt. Wir wissen, dass es so etwas nicht gibt. Das waren einfach psychische Störungen. Die wussten das noch nicht damals. Aber die Frage ist das schon, verhebt diese Begründung? Kann man das so sagen? Ich glaube es nicht. Das machen wir uns zu einfach, denn die Symptome dieses Mannes oder auch anderer Personen, die als Besessene beschrieben werden im Neuen Testament, die stimmen nicht mit psychischen Störungen überein, wie Schizophrenie oder anderen. Natürlich muss man sagen, es ist schon vorgekommen, dass man Geisteskrankheiten, die da waren, fälschlicherweise als dämonische Besessenheit abgetan hat. Da sind sicher Fälle passiert, aber es besteht kein Zweifel in diesem Fall. In unserer Geschichte, da war es keine psychische Krankheit, sondern es war eine schädigende Macht von außen, welche diesen Mann beherrscht hat. Ich glaube, wir fallen auf der einen Seite vom Pferd runter, wenn wir sagen, es gibt keine dämonische Mächte und sowas, gibt es gar nicht. Wir fallen aber auf der anderen Seite vom Pferd runter, wenn wir ein antikes Weltbild aufsetzen und den Eindruck haben, hinter jedem Baum und überall hausen diese bösen Geister und machen uns Angst und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht reingenommen werden. Also das wäre das andere Extrem. Gott hat diesen dämonischen Mächten eine Grenze gesetzt. Eine Grenze, und diese Grenze gilt für alle Menschen, besondererweise, ob sie gläubig sind oder nicht. Aber wenn man diese Grenze öffnet, dann bekommen solche Mächte Zugang in einem und bekommen Anrecht und sie werden sich ausbreiten und werden Angst säen oder auch Zwänge. Angst und Zwänge. Leider wird in der Bibel kaum was gesagt, wie diese Menschen hier überhaupt in den Herrschaftsbereich von diesen Dämonen gekommen sind. Das wäre so spannend. Da schweigt sie jetzt in dem Fall darüber, wie es damals war. Aber dieses Herrschaftsprinzip der bösen Mächte ist in abgeschwächter Form viel verbreiteter als die Extremform der Besessenheit vorhanden. Also es gibt eigentlich eine abgeschwächte Form von Besessenheit, sage ich mal, die viel verbreiteter ist als diese Extremform. Ich möchte euch das mal versuchen darzustellen. Also wenn wir jetzt diese Geschichte mal so vorstellen und uns hineinversetzen, ich nehme an, dass wir uns automatisch in die Zuschauer einreihen, die da zuschauen, wie Jesus diesen Mann befreit. Aber könnte es nicht sein, dass wir mehr Gemeinsamkeiten haben mit den Besessenen als mit den anderen Zuschauern? Denn wir sind selbst vom Bösen betroffen. Jeder. Ein Pastor, der über diese Bibelstelle gesprochen hat, hat es so formuliert: Der Zustand dieses Mannes hier ist nur eine Extremform des Zustandes, der uns letztlich alle betrifft. Wir alle hängen uns immer wieder an Dingen auf, die das Potenzial haben, uns aufzufressen. Dinge, die uns auffressen, das können materielle Abhängigkeiten sein, stoffliche Abhängigkeiten, das kann eine Überzeugung sein, Geld macht glücklich und darum musst du Geld haben, oder Macht macht glücklich, Ansehen, Sexualität. Das können aber auch Ideen und Gedanken sein über uns selber, wo wir uns dranhängen und die uns mehr und mehr innerlich wie aufpressen. Besonders heimtückisch ist, weil uns das nicht bewusst ist. Das ist wie etwas, das uns unterwandert und wie eine Lebenswahrheit über uns aufgerichtet wird und wir ordnen uns dem drunter. Das ist unser Glaube. Und in dieser Wahrheit ist Jesus dann als Gläubiger, ist Jesus vorhanden, dieser Wahrheit, Teil dieser Wahrheit, aber er ist dann vor allem da, dass er uns helfen kann, dass wir ein bisschen schöner werden, weniger Mühe haben mit dem Äußeren, dass wir ein bisschen reicher werden, ein bisschen einflussreicher. Er soll uns glücklicher machen. Oder Jesus ist dann vor allem da, dass er uns die Symptome lindert, die oberflächlichen Symptome des Bösen, dass er uns hilft, mit den Ängsten umzugehen, mit den Zwängen, dass ich mich schön finde. Also wir hoffen auf Jesus, aber mehr so, wie man ein Schmerzmittel einnimmt und hofft, dass es wirkt. Nun, was ist das Problem dabei? Wir trauen Gott nicht zu, dass er das Problem an der Wurzel packen kann und ausreißt, dass es gar nicht mehr da ist. Sondern wir sind zufrieden, wenn er nur schon die Symptome ein bisschen lindert. Das sehen wir auch im Text. Jesus kann das. Er hat nicht an den Symptomen rumgedoktert bei dem Mann. Bisschen besänftigt. Er hat das Übel ausgerissen. Grundsätzlich. Und er will auch bei uns tiefer gehen. Will nicht nur den negativen Gefühlen helfen. Also das macht er natürlich auch. Aber er will die Stimmen in uns zum Schweigen bringen. Die Stimmen, die uns sagen, du kannst nichts. Du bist nichts, du bist minderwertig, du musst jetzt Angst haben, du brauchst die Kleider, dass du dich gut fühlen kannst und so weiter. Diese Person hat dich beleidigt, der muss es zurückgeben und erzählt noch den anderen, damit die wirklich wissen, was es für eine Person ist. Jesus sagte dem Dämon, schweig und verlass diesen Mann. Und so kann Jesus auch den Stimmen in uns sagen, schweig und fahr ab. Kein Mensch war diesen Stimmen so intensiv ausgesetzt wie Jesus selber. Gerade vor allem, als er am Kreuz hing. Psalm 69, Vers 20 schreibt prophetisch darüber Folgendes. Also eigentlich ist das jetzt, das Herz von Jesus sagt, der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar. Und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Jesus weiß, wie solche Stimmen wirken, wie intensiv und heftig das sein kann, aber er hat sie besiegt, indem er ihnen nicht nachgegeben hat und indem er nachher auch verstanden ist, nachdem er gestorben ist. Er kann sie vertreiben. Vielleicht müssen wir ja zuerst auch Jesus bewusst in unser Leben einladen und ihm Raum geben, dass wir ihm unser Versagen bringen, das, was uns trennt von Gott. Und es uns wegnehmen lassen, abnehmen lassen und ihn einladen, komm in mein Leben. Und Jesus kommt mit seinem Reich und du kannst gegenseitig in sein Reich eintreten und darin leben. Und weißt du, selbst wenn an diesen Stimmen in deinem Kopf vielleicht etwas dran sein sollte, wir müssen uns nicht mehr von dem bestimmen lassen. Es muss nicht mehr maßgebend sein für uns. Denn Jesus weiß, wo wir Schlagseite haben. Er weiß, wo wir unvollkommen sind und er kann mit dem umgehen. Das ist das Schöne. Er kann mit dem umgehen und er will uns helfen darin. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht aufhören, nach dieser neuen Normalität uns auszustrecken. Nach diesem Wirken von Jesus, dass wir offen bleiben oder uns neu öffnen, wenn wir merken, ich bin ein bisschen passiv geworden. So ein bisschen, ja, es ist einfach so, wie es ist. Dass wir uns neu danach ausstrecken. Und darin wird es aber auch Phasen geben, beziehungsweise Bereiche geben, die werden bis zum Lebensende wird ein Kampf bleiben. Das wird es auch geben. Und trotzdem dürfen wir die Hoffnung haben, denn spätestens beim Lebensende werden wir die komplette Heilung erfahren. Du wirst die komplette Veränderung erfahren. Dann, wenn du physisch in den Himmel eintrittst zu Jesus Christus. Besonders schön finde ich auch jetzt, wenn wir auf Jesus schauen, wie liebevoll er ist. Er nimmt die Schwiegermutter von Petrus an der Hand, zieht sie sachte auf und heilt sie. Und er hat sie so geheilt, dass sie gerade wieder fit war und konnte aufstehen und den anderen dienen. Und so begegnet Jesus auch uns noch heute so liebevoll. Und doch mit einer Macht, die das Böse überwältigt. Wenn jemand das erfährt, vielleicht indem er von einer Krankheit geheilt wird, das kann diese Person offen machen für Jesus und das Evangelium. Und aus diesem Grund ist es so gut, wenn wir für Menschen beten, die krank sind, die leiden, die Schmerzen haben, wenn wir mit ihnen zusammen sind, sei es beim Kaffee trinken, beim Spaziergang oder nach dem Tennisunterricht oder hat jemand Schmerzen, vielleicht Tennis-Ellbogen oder so, habe ich auch mal, dass wir ihnen anbieten, hey, darf ich für dich beten? Ich kann dir nicht versprechen, dass Gott dich heilt, aber vielleicht macht das ja. Wenn wir es nicht probieren, macht das sicher nicht. Also das würde ich euch so viel Mut machen, dass wir das ganz normal anbieten und oft sagen die Leute, ah ja, ja wieso nicht, oder? Ist doch noch gut, für einen beten lassen tut man gerne. Und dass wir dann als Kind zum Vater beten. Und wisst ihr, unsere Kinder, die können extrem gut bitten. Manchmal unverschämt. Und wir dürfen unverschämt zu unserem Vater im Himmel bitten und sagen, du, Vater, ich möchte so gerne, dass mein Freund hier geheilt wird. Das ist einfach mein Anliegen. Und da muss ich gar nicht überlegen, ja, vielleicht will Gott ja gar nicht. Das ist doch Gottes Sache. Ich spreche es einfach mal aus. Ich bitte ihn darum. Bitte greif du ein. Und was Gott damit macht, das ist nicht mehr meine Sache. Ich übergebe das ihm. Ich muss nicht denken, oh, wenn er da nicht heilt, was denkt diese Person? Das ist nicht meine Sache. Das ist Gottes Sache. Meine Sache ist, anzubieten, mich führen zu lassen. Und dann überlasse ich Gott, wie er wirken will dadurch. Wisst ihr, wenn wir nicht für jemanden beten in dieser Situation, dann wird es schwierig für Gott, dass er sich selber verherrlichen kann. Aber wenn wir beten, dann kann er es. Vielleicht heilt er nicht mal die Person, aber Gott, die Person hat eine Begegnung mit Gott in dem Gebet. Das wäre ja auch gewaltig. Krankenheilung ist schon nicht das Höchste. Das ist schon so. Aber es kann zum Höchsten führen. Max Lucado hat es so gesagt, die Heilung des Körpers ist nur etwas auf Zeit. Die Heilung der Seele ist für die Ewigkeit. Das ist so. Und wie ich gesagt habe, das größte Wunder ist nicht, wenn ein Toter aufersteht, sondern wenn ein Mensch in die Ewigkeit eintritt, wenn er Jesus erkennt, das ewige Leben annimmt. Und doch sollen wir nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es ist eben beides wichtig, dass wir auch füreinander beten, auch in der Gemeinde. Wenn jemand Schmerzen hat, krank ist, dass wir für ihn beten, für die Person. Auch ganz spontan, nach dem Gottesdienst oder wo wir auch sind, am Telefon, dass wir füreinander einstehen. Und wenn du von einer Krankheit betroffen bist, Gott sagt dir durch die Bibel, du kannst ein ganz besonderes Gebet in Anspruch nehmen. Das Gebet, das in Jakobus 5 beschrieben ist. Dort heißt es, wenn jemand krank ist in der Gemeinde, so rufe er die Ältesten zu sich, sie werden ihn mit Öl salben und über ihn beten. Und es ist dort eine Verheißung, dass Gott eingreifen wird. Es heißt, die Verheißung heißt nicht körperlich eingreifen, zwingend, aber eingreifen. Das kann auch ein kräftemäßiges Eingreifen sein, ein emotionales. Und das können wir in Anspruch nehmen. Also ihr könnt jederzeit auf jemanden von der Leitungsteam zukommen und wir kommen gerne zu euch und beten für euch. Wo Gott in unsere alte Normalität eingreift, also dort, wo wir eben schwach sind und begrenzt sind, wenn er dort eingreift, dann bewegt uns das enorm. Das ist dann etwas wie, dass etwas Neues anbricht, dass uns das bewusst wird, dass das neue Reich, das anbricht, diese neue Realität. Und das ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und dieser Vorgeschmack will uns durchhelfen, auch in diesen Bereichen, wo eben noch die alte Normalität leider da ist und wir in dem Schweren verharren müssen. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke viel, viel mal, dass wir in dir so eine wunderbare Person haben. Herr, du bist mächtig, du kannst uns helfen in Bereichen, die unseren Erfahrungshorizont sprengen. Und ich wünsche mir das auch, Herr, dass wir einerseits das noch viel mehr auch uns danach ausstrecken und dass wir das auch erleben mit dir, dass du aber verherrlicht wirst in dem Innen, dass dein Reich grösser wird und ja, sich ausbreitet. Und gleichzeitig ist es noch nicht, also schon jetzt noch nicht, haben wir gesehen, aber wir sind auch noch im Bereich, wo halt das Alte immer auch noch da ist. Und da bitten wir dich um Kraft und Ausharren drin, dass du uns durchdrehst. Danke viel, viel mal, dass du bei uns bist ganz nahe und dass wir dürfen die Ewigkeit vor Augen haben, wo das alles abfällt, was jetzt noch schwierig ist. Amen.